Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter Strom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Unter Strom, eurem Schneider Elektrik Podcast. Hier sind wir wieder im Wonnemonat Mai und ich sage erstmal herzlich willkommen, Michael. Wie geht es dir im Wonnemonat Mai? Nein, wir sind noch im April und nehmen für den Mai auf, aber ich wollte einmal Wonnemonat sagen.
Okay. Ja gut, mir geht's gut tatsächlich und ich musste gerade schon lachen, weil ich dachte, du hast dich vertan mit Mai und April und keine Ahnung. Aber du hast recht, wir sind noch im April und wir sind heute auch gar nicht mal alleine, sondern wir haben einen sehr interessanten Gast mit einem Produkt, das wahrscheinlich niemand erwartet hätte, dass es an Schneider Elektrik Standorten produziert wird. Und zwar ist das...
Warte. Sag noch, okay, dass er bestimmt, weiß ich nicht, 50.000 Mitarbeiter unter sich hat.
Boah, mehr. Ich glaube, der hat mehr Mitarbeiter. Okay,
das wird uns gleich erklären.
Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben tatsächlich, aber er hat es erwähnt. Wir machen so. Ich sage, es sind mehr als 50.000. Du sagst 50.000. Dann haben wir das Ding schon geritzt. Und wir heißen herzlich willkommen Markus Zinn, Intellectual Property Manager. Wir sind alle gespannt, was sich dahinter verbirgt.
Guten Morgen. Ja, hallo. Alle zusammen. Ja, direkt zum Einstieg. Die 50.000 sind richtig. Wow. Volk, wir haben zum Beispiel in Kreidenfeld 10 Völker, dann nimmt ihr das mal 10 und dann sind es 500.000. Also ihr habt beide recht, also ist alles gut. Mhm.
Okay.
Also da geben wir den Leuten mal recht, die mal sagen, ey Schneider, das ist ein Volk.
Ja, genau. Ja, wir haben schon von Völkern gesprochen. Markus, was für Völker? Erzähl mal.
Ja, es geht um Bienen. Es sind Bienenvölker. Die sind ja allgemein immer ganz, ganz beliebt, bis sie dann stechen oder so. Das ist dann nichts. Mhm. Und wir haben am Standort Markt Heidenfeld 10 von diesen Völkern. Ich selber bin halt Hobby-Imker und habe davon noch viel, viel mehr. Aber wie gesagt, am Schneider-Standort, da haben wir auch welche, immer 10 Stück. Und die machen immer auch schön, die brummen schön. Und ja, wir machen das auch in den anderen Quellen, sage ich jetzt mal, dass wir sagen, dass wir da nochmal 500.000 mehr Mitarbeiter haben am Standort oder irgendwas. Also das ist immer ganz gut. Aber es geht um Bienen. Und momentan, ja, April, vor einem Monat Mai, ist die beste Zeit, weil den Bienen geht es super gut. Das Angebot ist super herrlich. Die Tiere sind einfach ruhig, zufrieden. Ist alles gut. Mhm.
Also cool. Wir haben eine Menge zu tun aktuell.
Ja. Haben die. Eine Frage vorab. Wir hatten jetzt vor kurzem erst eine HR-Folge, ja. Die Bienen, fallen die auch unter Flex at Work? Also können die sich das einteilen, wie die das möchten und von zu Hause aus arbeiten? Oder wie läuft das bei denen?
Die arbeiten ja quasi von zu Hause aus. Die wohnen ja. Aber ich sage immer gern, ich habe keine Betriebsräte oder Gewerkschaft. Also das fällt bei denen weg. Das ist da vertraglich quasi draußen. Die haben quasi ganz kurze Hierarchie. Schufung ist auch gut, Biene Königin, alles gut. Und deswegen sind die sehr einfach zu führen, also alles gut.
Okay, perfekt.
So, jetzt aber nochmal zu dir, Markus. Genau. Klar, das Ding mit den Bienen werden wir gleich nochmal vertiefen, wie wir darauf gekommen sind oder wie du darauf gekommen bist und wie das Ganze ins Leben gerufen worden ist. Aber was machst du denn bei Schneider Elektrik? Also ich sehe ja auch, du bist ja Dr. Markus Zinn. Also vielleicht erklärst du da so ein bisschen was dazu und was du so alles bei uns im Unternehmen schon gemacht hast oder was du aktuell machst.
Ja, gar kein Problem. Aktuell direkt das Einfachste, das Intellectual Property Manager, klingt total berauschend. Ich leite die Patentorganisation für den Bereich Industrial Automation. Das heißt, ich kümmere mich mit meinen Leuten, also insgesamt sind wir so 30, denke ich, darum, dass wir weltweit alle Ideen von unseren Kollegen einsammeln und versuchen auch Patente zu bekommen, die wir dann natürlich auf dem Markt nutzen, um unsere Produkte zu schützen, um vielleicht ein bisschen zu handeln mit den Kollegen von Siemens, ABB, Bosch, ne? Die wir da haben. Und das bedeutet, dass mir ganz viele Kollegen weltweit immer jeden Tag irgendwelche Prototypen zeigen und mit Marketing zu diskutieren, was bringt uns das? Und das, also ist wirklich spannend an der Stelle. Aber für meine Story, ja, der Doktor, den habe ich mal irgendwann nebenberuflich gemacht, Doktor in Informatik, habe in England promoviert, bin in der Zeit auch zu Schneider Elektrik gewechselt. Das war so lange her, 2009, glaube ich. Ja, doch, 2009. Und erstmal diesen typischen Informatikerweg, Entwickler, Projektleiter. Dann war ich zwischendurch auch Manager, für solche Bereiche und habe dann einen ganz spannenden Job übernommen. Die letzten 5 Jahre vor diesem Patentjob waren dann das Leiten der Mobile Apps für Industrial Automation, also 160 Apps, dementsprechend auch ein Haufen Teams weltweit. Und dann hast du halt die Koordination mit Standardisierungsgremien von Schneider, Apple, Google, Microsoft, mit denen musst du alle reden, um zu gucken, dass unsere Produkte bzw. unsere Apps, die unsere Produkte wiederum steuern, verwalten, überwachen, dass wir da halt die Standards einhalten und mit den großen anderen Firmen halt in die richtige Richtung gehen. Also das ist so zusammengefasst.
Krass.
Ich finde das sehr spannend, die ganzen Themen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber was ich für mich mitgenommen habe, wenn ich mal irgendwas habe, ja, du kannst auch Nein sagen, wo ich sage, ey, da macht doch vielleicht Sinn, ein Patent anzumelden. Du hast ja dann so ein bisschen Ahnung davon. Ich könnte dann zu dir kommen für eine Erstberatung, sage ich mal.
Auf den Honig. Kommst du zu mir zur Erstberatung, genau. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und dann cool. Gibt es die Erfindervergütung, wenn die Idee ordentlich war.
Ja, sehr schön. Das ist eine gute Sache. Aber dafür haben wir uns ja heute gar nicht getroffen. Der Ivano, unser Redakteur, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass du noch genauso spannende Dinge halt auch bei Schneider Electric machst. Und der ein oder andere kann sich ja schon denken, bei deinen Mitarbeitern, ja, bei den 50.000 plus, geht es natürlich um Bienen. Ne? Und das Produkt, das wir dann an Standorten herstellen oder die Bienen, ist natürlich dann am Ende des Tages der Honig. Aber wie der Stefan es eben schon gesagt hat, erklär uns doch mal, warum stehen Bienenstöcke an Schneider Electric Standorten? Was hast du damit zu tun und wie ist das überhaupt gekommen?
Okay, also ich habe irgendwann mal angefangen zu imkern, weil ich der Meinung bin, man sollte alles Mögliche im Leben mal gemacht haben. Und da mir meine Frau quasi Ameisen im Wohnzimmer verboten hat, dachte ich mir, probierst du es halt mit Bienen. Und naja, gut, dann irgendwann so einen Imkerkurs besucht, das gelernt und dann dachte ich mir, ey, das macht doch Spaß, das ist ganz cool. Das ist also wirklich total relaxend, wenn du die Tiere aufmachst, brummen die dich an, die ignorieren dich ja mehr oder minder. Und es ist wirklich total entspannt. Und dann in Markt Heidenfeld haben wir halt die Besonderheit, dass das eine Rapsgegend ist. Das bedeutet, genau jetzt, in eurem April, Mai, ist da alles gelb. Ja, da ist wirklich, du guckst bei uns aus dem Fenster, egal welche Seite, du siehst 9 oder 10 Rapsfelder auf jeder
Seite. Also der Raps ist schon extrem wichtig, auch für die Tierchen.
Ja, die stehen da total drauf. Das ist der Hammer. Also Raps ist quasi Katzenminze für Katzen.
Ist ja vielleicht auch ganz wichtig oder interessant für unsere Zuhörer. Es gibt ja jetzt auch unabhängig davon, ob wir es bei Schneider machen, viele, viele Aktionen, was die Bienen angeht. Also wir haben hier zum Beispiel den Hitradio FFH, den kennen wir Hessen jetzt ganz gut, Markus, glaube ich. Der macht ja gerade auch, dass die quasi Völker irgendwo ansiedeln wollen. Und das ist ja wichtig zu wissen, dass man weiß, hey, Raps ist schon mal ein guter Indikator, könnte funktionieren.
Genau, Raps, aktuell die Apfelbäume blühen, Kirsche blüht. Also wie gesagt, wir sind in besten Zeit für die Tiere. Aber Raps ist sowas, das ist sehr, sehr ergiebig. Also da kommt jede Menge Nektar raus, blüht halt nur 3 bis 4 Wochen. Das ist eine kurze Zeit, aber das für die Tiere ist das okay. Das gibt schon mal wirklich den Frühjahrshonig. Und so bin ich dann dazu gekommen zu fragen, ob ich bei Schneider Electric die hinstellen darf. Und da gibt es eine echt nette Story. Also unser Standortleiter, der Thomas, hat dann gesagt, ja, gerne. Unter einer Bedingung, und das ist so typisch, also wenn du fragst als Imker, kann ich irgendwo Bienen hinstellen, dann kommt dieses, ja, hätte ich gerne ein Glas Honig, machst du, ist ja gar kein Problem, dachte ich mir, fragt er jetzt bestimmt nach Honig, ne? Und dann sagt er, ja, wir würden aber auch gern den Honig kaufen, damit wir ihn verkaufen können, ja, und unseren Kunden mitgeben können oder den Gästen mitgeben können, habe ich mir gedacht, lass mich kurz nachdenken, ja, okay, an der Stelle. Und dann haben wir auch so eine Standortbegehung gemacht und ganz kurz geguckt, wo kann man die Bienen gut hinstellen. Wir wollen ja auch nicht, dass jemand quasi mit den Tieren kollidiert und vielleicht allergisch ist. Das sollte man natürlich vermeiden. Also lässt man die in eine Richtung fliegen oder diese Flugöffnung, die möglichst die Kollision vermeidet. Und dann sind wir ein bisschen rumgegangen. Und dann hat er mir so ein paar Fragen gestellt, so das Übliche, so, oh ja, wie kommen denn Bienen zu ihrer Königin? Und habe ich gesagt, du Thomas, das ist ganz einfach. Wenn die Bienen mit ihrem alten Management nicht zufrieden sind, dann dauert es 3 Minuten. Ja, und dann gibt's neues Management. Also das Das kann man übernehmen, das Konzept. Also nee, das übernehmen wir mal nicht. Also tatsächlich ist das so, Bienen können sich selber eine Königin ziehen, solange sie quasi noch ein frisch gelegtes Ei haben. Und dann wird das ein bisschen anders gefüttert und dann kommt da ein neues Management raus. Und dann geht es einfach weiter an der Stelle. Aber genauso bin ich dazu gekommen. Also es gibt da viel Raps, aktuell auch, ich habe gerade gestern ein Foto gemacht, das Rapsfeld, das nächste ist 20 Meter entfernt von den Tieren. Das ist natürlich super, super betriebswirtschaftlich, die kurze Strecke zu gehen. Und also dieses Jahr wird es auch Unmengen an Rapshonig geben. Das ist richtig schön. Und ja, die Genehmigung habe ich dann direkt gekriegt. Wir haben das natürlich noch geklärt. Ist das auch sicher? Gibt es irgendwelche Probleme hin und her? Aber das Übliche halt, damit einfach die Sicherheit gegeben ist. Aber mega cool. Ja.
Hört sich super cool an. Und auch, dass das so flexibel dann ist und die Leute dann drauf anspringen. Du hast es eben schon gesagt, du hast es Kollision genannt. Und wir hatten das auch am Anfang, ich habe mir hier notiert, Biene ist gleich böse. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Ja. Und ich möchte diese Plattform nochmal nutzen, das den Leuten halt vielleicht zumindest unseren ZuhörerInnen dann auch nochmal klar zu machen, ne, dass es da Unterschiede gibt und dass Bienen halt tatsächlich nicht die Bösen sind. Da ich aber nicht der Experte bin, kannst du mal ein, zwei Sätze dazu verlieren? Also warum sollte man die Bienen auch unterstützen? Und was ich auch sehr wichtig finde, Entschuldigung, diese ganzen Vorgärten, die nur aus Stein gemacht sind, ja, wo dann kein Blümchen mehr oder sonst irgendwas steht, warum sind die vielleicht auch nicht so gut? Kannst du vielleicht auch da mal drauf eingehen?
Ja, gar kein Problem. Also Bienen generell interessieren sich für ihre Aufgabe. Die sind sehr, sehr zielorientiert. Und solange nichts dieser Aufgabe im Weg steht, werden die Tiere auch eigentlich nicht böse. Das heißt, aktuell ist die Aufgabe Nektar sammeln und es gibt viel Angebot. Das heißt, die Tiere sind nicht grundsätzlich aggressiv. Das merke ich als Imker auch. Ich mache den Stock auf und dann hast du ja im Sommer diese 50.000 Tiere. Und wenn die jetzt sauer auf dich wären, würdest du das sofort hören beziehungsweise spüren. Das geht dann ganz schnell an der Stelle. So, wann aber eine Biene wirklich böse wird oder unabsichtlich böse wird, ist zum Beispiel, wenn man vor ihrem Flugloch steht. Die ist sehr, sehr drauf programmiert, wie sie landet. Und wenn du da drin stehst, gehörst du nicht zur Programmierung. Dann merkst du das, als Imker stehst du mal vorm Flugloch, kann passieren und hinten am Rücken macht es duck, 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 weil die alle landen. So, und wenn die da landen, dann versuchen die da rumzukrabbeln, den Eingang ihres Stocks zu finden und dann klemmst du sie doch mal ein irgendwie und dann sticht die. Verteidigen tut sie sich auf jeden Fall. Was die Biene auch nicht mag, sind große Erschütterungen üblicherweise, weil, dazu kommen wir bestimmt nachher noch, Vibration ist das Ding der Kommunikation für die Biene. Und wenn du da mit dem Rasenmäher lang gehst und sowas, kann es sein, dass ein Volk darauf reagiert. Ja, also bei mir passiert das recht selten, aber es kann trotzdem mal sein, die haben einen schlechten Tag und sie sind wetterfühlig. Also wenn du jetzt morgens hier rausguckst, ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, bei mir ist strahlend blauer Himmel. Ja. Und heute Nachmittag wäre ein Gewitter. Die Bienen spüren das morgens schon. Das merke ich. Ich mache den Kasten auf, ich höre das Brummen und das Brummen sagt mir schon, mach den Kasten zu, komm morgens. Weil das ist nur, da verlierst du am Ende, ja. Und das ist eigentlich der Grund. Wenn mal so eine Biene, einfach für alle jetzt hier, wenn mal so eine Biene ins Wohnzimmer fliegt oder sowas, am besten alle Rollläden sonst runter, nur ein Fenster wieder aufmachen und dann fliegt sie raus, weil die mag dunkel überhaupt nicht, nur in ihrem eigenen Bienenstock. Und wenn du die ganz schnell raushaben willst, dann macht's das so. Ich hatte mal was, da hat mein Schwiegervater hat die Garagentür offen gelassen und die Bienen haben sich an irgendwas noch interessiert, was ich da drin hatte. Und dann hatte ich auf einmal 50 Bienen in der Garage. So, aber selbes Prinzip. Ich habe alles, was in der Garage noch Fenster ist, zugemacht und nur die eine Tür geöffnet. Und innerhalb von 5 Minuten war es raus. Da stellst du dich neben die Tür und siehst einfach nur, wie so 50.000 Tiere den Raum verlassen. Also so horizontale Flucht. Und dann sammelst du die letzten noch ein, die irgendwie es noch nicht kapiert haben. Und dann hast du die auch draußen. Also das funktioniert super gut. Vielleicht noch auch eine geile Geschichte. Wespen sind auch lieb. Das glaubt mir niemand normalerweise.
Ich bin allergisch. Und Wespen sind immer die, weswegen ich regelmäßig im Krankenhaus lande im Sommer. Also jetzt nicht super dramatisch im Krankenhaus, aber ich muss halt hin. Da bin ich mal gespannt, wie du mir die schmackhaft redest. Sag mal kurz.
Da bin ich sehr gespannt. Also einmal betriebswirtschaftlich gesehen, Wespen machen 5% der Bestäubung aus. Also die bestäuben auch. Ja, weil... Jetzt kommt der Trick, Wespen lieben Zucker. Jetzt sagt jeder, ja, Markus, das ist bekannt, dass sie auf Süßes stehen. Aber tatsächlich können sie nichts anderes essen als Zucker. Also die können jetzt nicht das Fleisch essen, was sie dir vom Teller klauen oder von der das Stück.
Aber warum gehen die denn dann an mein Wurstbrot im Sommer, wenn wir draußen frühstücken?
Weil der Nachwuchs braucht Eiweiß. Und der Nachwuchs, also die Larven, scheiden dann Zucker aus, den wiederum die Altwespen, also die ausgewachsenen Wespen, fressen können. Das heißt, wenn die Königin, bei den Wespen stirbt die, bei den Bienen ist die 4 Jahre aktiv. Also wenn die Wespenkönigin stirbt nach einem Jahr, gibt es keine Eier, keine Larven, kein Fressen für die Alttiere. Und das bedeutet, dass die Wespen dann verhungern. Und wie jedes Tier, wenn das Verhungern losgeht, ist auch der Verstand nicht mehr vollständig da. Und das ist der Grund, warum Wespen aggressiv werden. Und das Gemeine dabei ist, dass unsere 4, 5 Wespenarten, die wir da haben, bis hin zur Hornisse, alle die Königin im unterschiedlichen Monat verlieren. Also es geht quasi im Sommer los mit, vielleicht, ich weiß es nicht genau, Feldwespe, deutsche Wespe. Also die deutsche Wespe ist die so gerne sticht. Und die wird als erstes aggressiv, genau in der Zeit, wo wir Schwimmbad, Pommes, Ketchup Zeit haben. Ja, ne? Ja. Und die Kinder halt dauernd rennen müssen, weil die Wespe hinter ihnen her ist. Und das endet irgendwann im November, glaube ich, mit der Hornisse, die als letztes stirbt. Aber da ist schon so kalt oder zu spät, dass man von den Hornissen gar nicht mehr attackiert wird, richtig. Aber das ist der Grund, dass die Wespen da ziemlich aggressiv werden, weil sie eigentlich nur in diesem Todesmodus sind.
Und für das habe ich tatsächlich schon gehört, ja.
Und für die Biene gilt dasselbe. Die ist zwar nicht im Todesmodus, auch wenn viele Bienen sterben, weil im Winter haben wir nur so 10.000 Tiere im Stock. Ja, also es wird einfach weniger Eier gelegt und dann sind es halt weniger. Aber für die gilt dasselbe. Es gibt nichts mehr zu fressen im August. Nachdem hier der Juli bei uns rum ist, ist da draußen kaum noch was, um jetzt groß was anzulegen, ne, für den Winter. Das reicht also so, um einfach noch ein bisschen am Leben zu bleiben. Und die Tiere verteidigen dann ganz stark ihren Stock. Ganz einfach, weil sie einfach sagen, das ist unser Winterfutter und wer da dran will, der kriegt richtig Ärger. Besonders spürt es ein Kollege von uns, bei Schneider Elektrik aus Kanada. Der hat sogar ein Schild bei seinen Bienen stehen, da bin ich super neidisch drum. Auf dem Schild steht, Vorsicht Bären. Ja, das ist mega. Da hat mir mal ein Foto geschickt und die Bären sind dann halt auch im August, November bei dem stark aktiv, weil die würden dann gucken, ob es da noch was zu holen gibt in den Stöcken.
Ja, klar.
So, ja, klar. Bedeutet, unsere Bienen werden auch aggressiv, das heißt, jetzt könnt ihr gut mit einem Imker an den Bienenstock gehen, das ist alles relativ easy und dann spätestens ab Juli, August würde ich auch als Imker hier keine Spirenzien mehr machen, immer mit Schutz, mit Anzug, weil die Tiere einfach natürlicherweise ihr Ding machen und damit Frage beantwortet, wann sie aggressiv sind.
Ja. Also Wespen, ich habe mir jetzt gemerkt oder aufgeschrieben, Wespen sind Pumper, also Bodybuilder und brauchen Eiweiß und deswegen ein bisschen aggressiver. Genau. Gut. Vielleicht ist von Pumper, Wespen und Arbeitsbienen könnte der Arbeitstitel dieses Podcasts sein. Aber gut, da kommen wir dann vielleicht
später. Aber Markus hat jetzt noch nicht beantwortet, was das mit den Steingärten auf sich hat, beziehungsweise da, wo halt wenig ist, Thema, wo so eine Biene anfliegen kann. Was macht das mit den Tieren, beziehungsweise werden die dann einfach dort, tauchen die da gar nicht mehr auf, weil sie schon merken, hier ist nichts zu holen oder wie siehst du das?
Genau, also Bienen schießen sich ein auf eine bestimmte Sache. Also das ganze Volk sagt Apfel, jetzt gibt's Apfel. Dann kannst du, wenn die eingeschossen sind, das ist mir auch schon passiert, da stellst du die ins Rapsfeld und dann kommst du 2 Wochen später, freust dich auf deinen Rapshonig, guckst rein und denkst dir, das ist kein Apfel, das ist kein Raps, das ist Apfel. Ja. Das heißt, wenn jetzt so ein Steingarten ist, dann hat der generell relativ wenig Angebot. Der wird dann eigentlich nur ganz früh im Jahr angeflogen und untersucht. Ne? Gibt es ja auch so. Das sind diese Sucherbienen, die kennt ihr alle. Das ist so eine Einzelbiene, die mal vorbeikommt, nicht lange bleibt und geht. Das sind Sucherbienen. Die gucken einfach, wo es was Gutes gibt. Und wann werden die Steingärten dann wieder angeflogen? Im Spätsommer, was wir eben gesagt haben. Wenn es kein Angebot mehr richtig gibt, wird alles nochmal durchsucht. Jeder Rest wird dann noch mit aufgenommen. Das bedeutet, jemand, der einen Steingarten hat, mit ganz wenig Angebot oder einfach nur sagt, hier, ich habe Rasen, alles schön grün, alles 3 Zentimeter hoch, alles schick, da werden die Bienen quasi vorbeikommen, gucken und dann gehen die wieder. Welche Bienen du vielleicht trotzdem hast, sind Wildbienen, sogenannte Solitärbienen. Also es gibt relativ wenig Bienen, die in Gruppen leben. Die Honigbiene ist echt immens riesig mit 5000 Tieren. Wir haben 80 Tiere bei der Hummel. Ja, ist auch eine Biene, eine dickere halt. Ja. Und dann der Rest sind eigentlich einzellebenden Bienen. Und die, da gibt es dann die Mauerbiene und was weiß ich was. Und die suchen gerne irgendwelche Holzreste auf, Steinecken oder irgendwas, wo die ihre Eier reinlegen, damit die Sonne die ausbrütet. Die kannst du finden in einem Steingarten, aber auch nicht zuhauf, weil die muss ja auch wiederum Futter suchen für ihren Nachwuchs. Mhm. Und das heißt, sie möchte betriebswirtschaftlich, Bienen sind immer betriebswirtschaftlich, auch nicht 5 Kilometer fliegen. Generell, eine Honigbiene fliegt 3 Kilometer. Das heißt, wenn der Steingarten eben an nichts bringt, fliegt sie auch weiter. Ist halt total schade, weil dann hast du keine Insekten im Garten. Und dann blüht auch relativ wenig. Die Pflanzen reagieren ja auch drauf, wenn wenig angeboten ist. Dann warum sollen die viel Energie jeden Tag in Nektar und Pollen stecken, wenn keiner kommt und das Zeug tut? Das heißt, die reduzieren ihren Aufwand auch, um länger am Leben zu bleiben. Und dann bist du echt schade. Was total quasi gegenläufig ist zu dieser Aussage, ist, dass wir extrem viele Imker in Städten haben. Frankfurt, München, Stuttgart. Die Anzahl Imker, die explodiert geradezu und die Bienen produzieren Honig. Und zwar nicht wenig. Warum? Weil wir zufälligerweise auf unserem Balkon die richtigen Pflanzengrößen haben und die richtigen Pflanzen. Das ist reiner Zufall. Aber Stadtimker gibt es immer, die stehen halt oben oder stehen auf dem Balkon und die Bienen finden auf jeden Fall was in diesen großen Städten. Das ist wirklich erstaunlich.
Ja, ich kenne jemanden, der hat sich extra Lavendel in den Vorgarten gepflanzt, also Stein quasi weggemacht und extra Lavendel gepflanzt für die also wirklich für Bienen. Ist es auch eine Pflanze, wo du sagst, ey, das ist sinnvoll? Ja?
Lavendel.
Okay, dann bin ich nämlich der jemand.
Sonst wärst du es nicht gewesen.
Sonst hättest du es einfach nicht gesagt. Nein, haben wir extra gemacht.
Also Lavendel,
Nee, Lavendel ist den Tieren
echt gut.
Das ist super. Ja, es kam durch Zufall. Wir sind an einem Vorgarten vorbeigegangen, hier von einem Nachbar, etwas entfernteren Nachbarn, eine Straße weiter. Und dann bin ich an den Lavendelbusch gekommen, der hat ganz viel Lavendel gehabt. Und da sind Hummeln aufgestiegen, ohne Ende. Und dann haben wir dann halt wirklich im ersten Moment natürlich erschrocken, ne? Klar. Und dann haben wir dann halt gesagt, nee, komm, haben den Stein dann weggemacht und haben tatsächlich dann halt, ne, auch fürs Klima ist es ja besser und ist schon schön. Also, und ich bin allergisch, das muss man jetzt nochmal dazu sagen. Also es gibt eigentlich keine Ausrede, das nicht zu machen, Leute da draußen. Ne? Finde ich schon sinnvoll.
Nein, es gibt ja auch Möglichkeiten. Ich bin auch allergisch, beziehungsweise mal als 14-, 15-Jähriger auch von einer Biene oder Wespe gestochen worden. Habe sehr allergisch reagiert, aber da gibt es ja solche Maßnahmen wie Desensibilisierung, mein Lieblingswort. Als ich das fehlerfrei aussprechen konnte, war ich sehr froh. Und dann kriegt man halt immer so ein bisschen Bienen- oder Wespengift auf die Haut, damit sich der Körper daran gewöhnt und solche Möglichkeiten gibt es ja auch, wenn jemand ganz, ganz stark reagiert. Aber Markus, nochmal eine Frage für die Leute, die jetzt vielleicht den Steingarten ersetzen wollen, beziehungsweise auch ein bisschen Grundstück haben, vielleicht ländlicher wohnen. Was sollten die denn nach Möglichkeit machen, um den Tieren irgendwie noch eine Möglichkeit zu geben, da auch ordentlich anzufliegen? Also jetzt nicht auf der Rasenfläche, wo die Kinder Fußball spielen, sondern vielleicht hinter der Gartenhütte. Meinst du da sowas in Richtung Blumenwiese oder was sollten die Leute vielleicht machen, damit es den Tieren ein bisschen einfacher gemacht wird?
Ja, da gibt es einige Möglichkeiten. Also das mit dem Lavendel auf jeden Fall. Das habe ich hier im Garten dann auch so gemacht. Das war das Einfachste und jetzt genieße ich das einfach, dass die Tiere da anfliegen. Wenn man einfach eine Ecke hat zum Beispiel, dann kann man sich Wildkräuter, generell Kräuter kann man anpflanzen. Das lockt Bienen generell an. Also nicht nur Honigbienen, auch Solitärbienen. Und wenn man ein bisschen mehr Fläche hat, dann lohnt sich so eine Bienenweide anzulegen. Also das kriegt man auch im Baumarkt. Einfach ist das eine Pflanzenmischung, die dann aus Wildblumen besteht, die extra für Bienen sind. Immer ein bisschen bitte darauf achten, wer das gerne machen möchte, dass das Wildblumen sind, die in den Bereich passen. Also wenn ich jetzt aus Norddeutschland komme, dann wächst da natürlich was anderes auf den Wildwiesen, als wenn wir das hier im Süden mehr machen. Und weil dann tut man der Natur nichts Gutes, wenn man dann anfängt, da Fremdpflanzen irgendwo reinzupflanzen, weil die passen eigentlich gar nicht ins System. Aber da einfach nur zum Beispiel beim Baumärkten, bei Gartenmärkten etc. etc. Da gibt es immer solche Pflanzenmischungen. Einfach mal nachfragen. Meistens steht schon Bienenweide drauf oder was ähnliches, eine Biene abgezeichnet. Und die kann man dann einfach pflanzen. Vielleicht Hinweise an all da draußen, weil manche werden das schon gemacht haben und waren dann total unglücklich, dass das ganz schlimm aussieht. Passt quasi nicht in den Vorgarten. Tatsächlich brauchen solche Weiden oft mehrere Jahre, bis sie richtig quasi schön aussehen, sich ausgebreitet haben. Mhm. Also muss man wirklich aus der Packung lesen, ist das was, was einfach nur ein Jahr blüht, das kommt direkt, oder ist das etwas, was sich selbst erhält und dann braucht das mehrere Jahre, bis das mal so durchgelaufen ist. Jeder, der ein Aquarium hat, kennt das, das muss man erstmal richtig einrichten. Das muss quasi sein eigenes Biotop werden. Das ist genau dasselbe mit Bienenhotels. Also man kann ja auch Bienenhotels hinmachen, man muss nicht unbedingt was anbieten, als Futter, sondern man kann auch was anbieten für die quasi Nachkommenschaft. Das mögen Tiere auch sehr gern. Aber auch die können bis zu 3 Jahre dauern, bis die wirklich aktiv benutzt werden. Und dann hängen die da rum und viele Leute sind nach einem Jahr einfach frustriert. Keine Biene da.
Und schließen die Hotel wieder.
Und also dann kommt es weg. Oder man wechselt mal den Standort von dem Ganzen. Ja, vielleicht ist es zu warm oder dem Regen zu sehr ausgesetzt. Mhm. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Aber generell gilt so eine Bienenweide einfach, es kann auch einfach ein Blumentopf sein, wo man da ein bisschen was pflanzt. Das hilft schon. Also auf jeden Fall.
Okay. Also ich finde, man merkt, du brennst für das Thema und ich finde das Thema super interessant. Also ich finde das sehr, ich könnte jetzt noch 1000 Fragen stellen. Ich glaube, das geht aber dann. Ich bin mir halt nicht sicher, in welche Richtung wir dann so laufen. Wir hatten ja auch eine kleine Vorbesprechung, so wie immer, Markus. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben und das erinnert mich an ein Thema, das wir auch öfter mal hatten, vor geraumer Zeit, bestimmt schon ein Jahr her. Und das war der Terminator, tatsächlich der Film mit Arnold Schwarzenegger. Und ich habe mir hier notiert, Sensorik an den Bienen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an so einen Science-Fiction-Film.
Und an Produkte von Schneider. Sensorik ist ja auch unser Ding.
Sensorik ist auch unser Ding, genau. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, weil das ist auch echt ein Thema. Warum Sensoren? Was tun wir damit? Was hat es damit auf sich?
Genau. Also vielleicht ist es auch der Hintergrund, dass ich bei Schneider arbeite. Ne? Man wird auch stark beeinflusst an seiner Arbeit. Hab irgendwann angefangen, dass ich sagte, okay, da muss doch mehr sein an den Bienen. Also es ist als Imker super schwierig, wirklich zu sagen, wie die Biene jetzt reagiert. Weil wir wissen über die Biene viel zu wenig. Und ich sage immer ganz gerne, die Biene gibt es immer noch, obwohl der Imker dran ist. Also die hält ganz schön viel aus. Ja, weil der Imker guckt, stört das System ja und dann beeinflussen wir das System ja auch stark mit irgendwelchen Handlungen. Und jedes Mal, wenn wir stören, merkst du das an den Bienen? Also zum Beispiel, du machst oben den Kasten auf, nach 5 Minuten fliegt keine Biene mehr rein und raus. Das gesamte System, 50.000 Tiere sind gestört, weil du einfach nur mal geöffnet hast. Ohne jetzt großen Eingriff, nur Deckel auf, Deckel zu. Das reicht. Mhm. Das gesamte System ist gestört. Und dann habe ich mir gesagt, vielleicht ist es besser, wenn ich nicht so oft störe. Das wäre ziemlich cool. Und habe mir gedacht, warum dann nicht einfach Sensoren einsetzen? Wir haben ja das ganze IoT-Zeug, ich hatte es auf der Arbeit mit dieser Mobile-Sache und dachte mir, okay, da muss doch mehr rauszubekommen sein. Und dann ist der interessante Fakt, mit dem habe ich angefangen, die Bienen kommunizieren über Vibration. So, also ich denke mal, die meisten Zuhörer haben schon von diesem Schwänzeltanz gehört, ja, dass da eine Biene mit dem Popo hinten wackelt, andere Bienen gucken zu und wissen ungefähr, wo sie hinfliegen müssen. Das funktioniert supermäßig gut, hilft aber nur, wenn man zuguckt. Und bei 50.000 Tieren wird es ein bisschen schwierig, diese einen Bienen zuzugucken. Also hat die Biene noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Elektromagnetismus. Also sie misst sowohl elektronische Wellen als auch die Magnetwellen der Erde, während sie fliegt und kann das wie eine Kassette nochmal wieder abgeben. Und während die ihren Schwänzeltanz macht, gibt die quasi über die Fühler ein bisschen Elektrowellen ab. Und Bienen, die nicht zugucken, können auch dahin fliegen, weil sie dann diesem Muster versuchen zu folgen. So, das reicht aber auch nicht aus, weil so eine Biene ist ja kein Handy, dass man jetzt 50.000 anderen Bienen sagt. Und das wäre auch ziemlich heftig. Also was macht die Biene? Sie baut ihren Bienenstock so auf, dass wenn eine Biene vibriert, sich diese Vibration über den ganzen Stock verteilt. Das ist die Möglichkeit, wie Bienen innerhalb von Sekunden entscheiden können, ob sie das Management noch brauchen oder ob sie irgendwas machen können. Also das ist die Kommunikationsform. Und deswegen
merk dir bitte kurz deinen Satz, Markus.
Ja.
Ist das der Grund, du hast mir erzählt, dass unser Hauptquartier in Paris, Le Hive, auch gebaut ist wie eine Wabe?
Genau.
Ist das der Grund, damit die Mitarbeiter entscheiden können innerhalb von Minuten, ob wir das Management noch brauchen?
Ich bin mir nicht sicher. Wir können ja mal mit meinen Sensoren gucken, wie das Haus vibriert da drüben. Vielleicht kriegen wir was raus.
Das wäre eine gute Idee. Ja. Sorry, Entschuldigung. Mach weiter.
Ja, aber tatsächlich, wir haben Le Hive. Wer gucken will, Google Maps, Le Hive, Schneider Elektrik von oben, ist aufgebaut wie so eine Zelle in so einer Wabe. Und in der Mitte ist schwierig über Google zu erkennen, stehen auch Bienenstöcke. Also wer mal gucken will, das kann man machen. Auf jeden Fall, diese Vibration ist das mega Interessante. Wenn wir jetzt in der Lage wären, die Vibration zu messen und zu interpretieren, dann könnte ich als Imker vielleicht sagen, du weißt was, ich muss heute nicht dran. Oder ich sehe quasi mit IoT-Daten, es muss ja nicht nur von der Biene sein, es kann ja auch Wetterdaten sein, die in meine IoT-Oberfläche kommen. Also so habe ich es zu Hause zum Beispiel. Ich kriege diese ganzen Sensorendaten in so ein Dashboard, hole mir noch die Wetterdaten und wenn die Vibration zum Beispiel sagt, du, die sind scheiße drauf und das Wetterdatending sagt, du, da ist ein Gewitter im Anmarsch, dann leuchtet in meinem Dashboard auf, geh mal nicht dran. Ja, also mit diesen Sensorendaten, wie der Vibration, wie der Temperatur etc. etc., den ganzen IoT-Kram, kann ich wirklich sagen, ey, weißt du was, ich sollte jetzt besser dran gehen, irgendwas stimmt nicht. Ja, oder ich brauche nicht dran gehen. Also so wie die drauf sind und so wie meine Imkererfahrung jetzt im Mai, Juni, Juli irgendwas sagt, weißt du was, da kann ich auch zu Hause im Garten bleiben. Kann ich mich nochmal ausruhen, gehst du morgen dran.
Mega. Ich finde vor allen Dingen den Aspekt sehr schön, die Tiere dann dadurch nicht so oft zu stören.
Exakt. Ja?
Es ist bestimmt auch irgendwo eine Art von Optimierung wieder mal, weil wir Menschen ja grundsätzlich optimieren möchten. Ja? Ist in einem gewissen Maß ja auch okay. Aber dass die Tiere nicht zu stören in ihrem Ablauf, weil man ja schon weiß, also spätestens von Biene Maya. Ja. Ich habe ein krankes Kind zu Hause. Ich habe in der letzten Woche alles Mögliche geguckt. Und Biene Maya war auch dabei. Und da sieht man ja, wie das ablaufen muss. Und auch, das fand ich auch sehr lustig mit dieser Einflugschneise. Das ist ja schon cool erklärt da. Ne? Also wenn die wieder zurückkommen in den Stock und dann steht dann einer da, ne? Hier die Soldaten quasi, die dann da unterwegs sind. Die sind ja als Soldaten in Anführungsstrichen gezeichnet. Spannend, sehr, sehr interessant. Also muss ich echt sagen.
Ja, aber wir müssen auch noch über die Queen reden. Ist mir gerade so eingefallen. Hatten wir natürlich auch im Vorgespräch. Also die ist ja jetzt mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, Markus, die Königinnen im Stock gehen ja dann auch irgendwann in die Jahre. Und du hast mir im Vorgespräch was erzählt von einem neuen Projekt, wo es auch um neue Königinnen geht. Erklär uns mal, was wir da jetzt in 2022 vorhaben.
Okay, was haben wir in 2022 vor? Vielleicht nochmal zurückgreifend mit dieser Sensorik. Das ist ja schön, dass wir jetzt diese Technik an den Bienen haben. Ja, also ich habe kleine Boards entwickelt. Kollegen haben mir das noch geholfen von Schneider Elektrik, das zu optimieren, weil ich bin jetzt kein Elektrotechniker. Programmiermäßig kann ich das gut, aber Elektrotechnik, ne? Also es ist so ein Gemeinschaftsprojekt dann. Jetzt hat man diese ganzen Hardware, die liefert Daten, ist ja super. So, jetzt was machst du mit den Daten? Die musst du jetzt analysieren. Also das geht nicht. Und das sind eine Menge an Daten. Also das Problem, was wir in der realen Welt, in der Menschenwelt haben, habe ich jetzt leider auch an meinen Bienenstöcken. Da kommen so viele Daten rein und so viele Abhängigkeiten zu Wetter, Temperatur, Magnetismus. Also das ist ja total komplex, dass wir gesagt haben, gut, das musst du in kleine Päckchen packen. Und ein Päckchen, das probieren wir jetzt bei Schneider Elektrik am Standort Seligenstadt. Ich hoffe, jetzt im Mai sind wir dann soweit. Das heißt, da haben wir hinten am den Parkplatz weggemacht ein Stück, haben einen Bienengarten hergestellt, haben auch alles, was wir für die Sensorik brauchen, quasi da, Strom etc. Und wollen ja einen Königinnenkindergarten machen. Was bedeutet das? Irgendwann gehe ich als Imker her und sage, okay, liebe Bienchen, ich brauche frische Gene, frische Königinnen. Dann nehme ich aus so einem vorhandenen Bienenstock einfach Bienen raus mit einer Wabe, wo Eier drauf sind, weil, wenn kein Management da ist, wird ein neues Management ja automatisch erzeugt. Und dann mit viel Futter wird das in die Ecke gestellt und dann muss man warten. Das dauert 3, 5, 8, die Königin ist gemacht, also 3 Tage Ei, 5 Tage Larve, 8 Tage verdeckelt und dann kommt die Königin raus. Mhm. Und dann braucht die nochmal 10 Tage mit der Begattung und der ganzen Sache, bevor sie wirklich so richtig Eier legt. Das heißt, du gehst an dieses Volk gar nicht dran, du willst auch gar nicht dran gehen, weil die Gefahr ist, dass die Königin sich erschreckt, weil die ist ja noch neu im Leben, dann fliegt die weg oder irgendwas, das lässt du am besten in Ruhe und hoffst aufs Beste. So, aber genau das ist das Problem. Der Imker möchte dann gucken, ist die Königin schon soweit? Kann ich die umsetzen? Ist alles okay oder muss ich das Volk wegräumen, weil die Königin wird gefressen oder sonst irgendwas, wenn die da zur Begattung, zur Hochzeit unterwegs war? Warum denn nicht die Sensoren dazu einsetzen? Aber dazu habe ich persönlich noch nicht so richtig die Sensorendaten gesammelt, weil bisher ist das an meinen Bienenstöcken dran und wenn da eine Königin fehlt oder ersetzt wurde, habe ich noch nicht wirklich was gemacht. Also, was werden wir machen? Wir haben einen Aufbau schon vorbereitet für 4 kleine Bienenstöcke, also sie sind wirklich kleine. Könnt ihr euch vorstellen, die Kasten sind dann so 20 mal 20 mal 15 cm groß, mehr nicht. Ja, also ziemlich klein, weil normalerweise ist es eher so 50 mal 50 und dann geht es einen Meter hoch. Und dann haben wir 4 von den Kästen ausgerüstet mit Vibrationssensoren und der Möglichkeit, das zu publizieren. Wir wollen auch eine Webcam dran machen, dass man am Standort, wenn man reinkommt, auch die Gäste können dann quasi die Sensorendaten sehen, einen Livestream vom Flugloch. Das wollen wir so alles schön vorbereiten. Und dann geht es wirklich darum zu gucken, weil diese Königinnen ja alle zur selben Zeit geboren werden. Das sind also 4-mal, wissenschaftlich gesehen, 4-mal das gleiche Experiment. Genau dieselben Eier vom selben Volk entnommen auf 4 verteilt. Und dann gucken wir uns mal die Sensorendaten an, die da in den nächsten 16 plus 10, 26 Tagen entstehen. Und unsere Hoffnung ist, dass wir sehen können, wann wirklich die Königin schlüpft über die Vibration, wann sie den Stock verlässt, wann sie wiederkommt. Normalerweise ist es so, wenn ich eine Königin aus dem Stock einfach entferne, so mit den Fingern rausnehmen, woanders reinsetzen, dann nach 2 Stunden ist Hölle. Dann die heulen die Bienen. Also es ist wie ein Wolfsgeheul. Du machst auf und du kriegst dieses Heulen entgegengesetzt. Weil Bienen können quaken, zirpen wie Vögel und heulen. Das funktioniert. Wenn aber eine Bienenkönigin neu geboren wird, allein schon wenn das Ei da ist, sind die Bienen super entspannt ruhig, weil sie genau wissen, wir sind ja nicht im Todesmodus, ne, wie die Wespen ohne Zucker, sondern in ein paar Tagen geht's weiter. Und jetzt verlässt die Königin aber für einige Tage den Stock und die Bienen sind immer noch total entspannt. Ja, obwohl, wenn ich die Königin rausnehme, dann gibt's richtig 2 Stunden ist die Hölle, ne? Und das heißt, irgendwas ist anders. Die Theorie, die wir haben, ist einfach an der Stelle, also wir sind dann auch die Kollegen von der AI-Abteilung, die würden ja nämlich gerne mit künstlicher Intelligenz über die Daten gehen, die sind dann scharf drauf. Die Theorie ist, dass quasi die Vibration, die Unruhe zeigen könnte zum Beispiel, einfach über den Lauf der Zeit zunimmt, während die Königin nicht da ist. Und das bedeutet, wenn sie nicht zurückkommt, müsste das Volk irgendwann quasi in einen schlechten Zustand kommen, sehr unruhigen Zustand. Wenn sie lange weg ist, müsste man diese Unruhe sehen und dann plötzlich ist die Unruhe weg, weil die Königin landet wieder, verteilt Pheromone und alle Arbeiterinnen sind glücklich an der Stelle. Und vielleicht geht es auch, wenn sie quasi schnell ist, die Königin, 1-2 Tage oder sowas und schon zurückgeht. Also das wäre natürlich mega. Was würde das bedeuten? Im Umkehrschluss würde das bedeuten, ich als Imker müsste diese kleinen Königinkästen nicht stören, weil ich gucke auf meine Sensorendaten und irgendwann kommt dieses Muster auf, was mir sagt, die Dame ist zu Hause. Und dann kann ich wirklich planen, okay, dann gehe, wenn die jetzt zu Hause ist, sagen wir mal, ich habe so 10 kleine Kästchen, von 5 habe ich die Status ist zu Hause, sage ich super, dann kann ich am Samstag dann die Königin rausnehmen, in ein neues großes Volk setzen oder irgendwas mit ihr machen. Also das wäre natürlich total mega und das ist unser Projekt für dieses Jahr. Und das Schöne ist, wie gesagt, dass die Gäste, die Kollegen, die am Eingang reinkommen, die können noch mal kurz gucken, was machen denn unsere Bienchen gerade.
Faszinierend. Ja, es ist einfach faszinierend. Ich finde es total faszinierend. Und wir sind schon bei 38, 39 Minuten. Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Also es ist wirklich sehr, sehr schade. Ich habe noch eine Frage an dich. Eigentlich habe ich ganz viele Fragen, aber ich habe noch eine Frage an dich, die ich hier noch während der Aufnahme gerne stellen würde. Ist das schon auch dieses Experiment mit dem Königinnenkindergarten und sowas? Ist das schon auch für Imker weltweit etwas, weil diese technischen Möglichkeiten, ja, und das Hintergrundwissen, das du da halt auch hast durch einen Doktor in Informatik, rein zufällig, das ist ja nicht der Standard in der Imkerschaft, würde ich jetzt mal behaupten. Ist das schon so, dass da dann auch ein Auge drauf geworfen wird und gesagt wird, ah, was macht der Markus denn wieder da und oder Schneider Elektrik vielleicht sogar?
Ja, also ich persönlich habe mit dieser Sensorik-Sachen angefangen vor 5 Jahren und habe gesagt, hey, das ist interessant, habe auch mit den Professoren zum Beispiel von Würzburg, da haben wir einen Professor für so genau sowas sitzen, geredet, und damals war das Interesse nur an Stockwagen, dass du einfach sehen kannst, wie viel Honig haben sie eingebracht, etc., etc. Ja. Ne? Und ich habe gesagt, nee, die Vibration ist total cool. Jetzt nach 5 Jahren ändert sich das Feld und wir sehen Bachelorarbeiten und Masterarbeiten von Studenten und Studentinnen, die einfach sich mit Vibration, mit Kommunikation auseinandersetzen. Und gleichzeitig siehst du Produkte auf dem Markt. Also vor 3 Jahren ging es dann los, dass du wirklich einfach Stockwagen kaufen konntest, diese digital sind, die dann in die Cloud senden. Und jetzt siehst du immer mehr Projekte, die du auch kaufen kannst, die dann ein bisschen mehr können. Im Open-Source-Bereich, also wo ich mich dann aufhalte, wo es einfach darum geht, hey, es geht nur darum, was zu entwickeln, ne, und jeder soll es benutzen, da ist seit 2-3 Jahren explodiert einfach die Möglichkeiten, weil wir genau das haben. Wir haben günstige IoT-Produkte, du musst quasi nicht studiert haben, um die zu benutzen, du kannst dir ganz einfach die Regeln anlesen, steht alles im Internet, und es gibt genug Leute, die dich supporten und helfen für alle Dinge, die du nicht kannst. Ne? Und Schneider Electric tatsächlich auch. Du findest auf unserer Webseite über genau dieses Ding, was ich da zusammen mit Schneider mache, auch Blog-Einträge.
Packen wir euch auch in die Shownotes natürlich.
Genau. Auf LinkedIn gibt es Einträge. Also wir haben da eigentlich in regelmäßigen Abständen, zeigen wir auch, was wir da haben an der Stelle. Und ja, das ist der Punkt. Wir hatten auch vor 2 Jahren, also kurz vor Corona, hatten wir geplant, dass wir quasi dieses Dashboard-Ding mit unserer eigenen Schneider-Software machen, dass wir die einbinden. Ja. Ist aber leider aus Corona-Gründen dann ausgefallen, weil dann erstmal die Leute keine Zeit hatten und wir erstmal gucken müssen, wie wir die Arbeit hinkriegen an der Stelle. Aber vielleicht kommt es noch, dass wir das noch haben, weil die Daten sind da, einbinden kannst du ja heute alles in allem, und das wird noch was.
Dann stelle ich noch meine letzte Frage. Wo kann ich diesen Honig kaufen?
Also den Honig gibt es bei Schneider Elektrik in Markt Heidenfeld. Ja, die Kollegen, die jetzt zuhören, die können auch gerne E-Mail schreiben, das ist gar kein Problem, einfach direkt an mich. Ich selber komme aus dem Raum Frankfurt, da gibt es den Honig dann natürlich auch. Muss den Hessen immer nur erklären, dass der ja quasi aus Franken kommt. An der Stelle, aber der wird hier total geliebt. Ansonsten immer eine E-Mail an mich, ist gar kein Problem, und dann gucken wir, wie wir das den Honig hinkriegen. Wir haben den auch schon nach Frankreich geliefert, zu den Kollegen in der Schweiz. Also das kriegen wir dann schon hin. Aber hauptsächlich tatsächlich im Standort Markt Heidenfeld, wenn man reinkommt, kann man direkt am Eingang den Honig erwerben.
Vielleicht machen wir mal eine Special Edition, eine Unterstrom Special Edition.
Gerne.
Ja. Mit Kai Pirinha-Geschmack oder so.
Genau, wir rennen den Wien noch gut zu. Vielleicht wird der Honig dann etwas würziger.
Ja, oder es kommt dann halt gar kein Honig. Naja, mega, mega, wirklich, wirklich sehr, sehr cooles Thema.
Also Markus, auf jeden Fall müssen wir dann weiterhin in der nächsten Episode, wenn es dann soweit ist, weil wir bauen ja auch den Campus in Düsseldorf, und ich denke mal, dass du da auch schon wahrscheinlich Visionen hast oder auch Planungen schon laufen. Und da würde ich dann ganz gerne nochmal einsteigen, weil das wird ja auch ein richtig schönes Projekt oder ein richtig schönes Gebäude. Und ich denke mal, da sollten die Bienen nicht fehlen.
Definitiv, definitiv.
Ja. Das wär doch ein Grund, sich dann da mal wirklich in live zu treffen, vielleicht mal ein bisschen was aufzunehmen. Wir haben ja auch einen Instagram-Kanal von Schneider Elektrik, das mal zu zeigen. Ja. Ich besorge mir dann endlich mal so ein Notfall-Kit, ja, falls ich dann gestochen werde. Das wäre recht wichtig für mich, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Markus. Also wirklich super, super, super interessant. Wie gesagt, also an die Redaktion, an Ivano, mein Vorschlag von Pumper, Wespen und Arbeitsbienen als Titel für. Ich hatte vorher von Bienchen und Blümchen. Ich finde Pumper, Wespen super. Bevor wir dem Markus wie immer das letzte Wort überlassen, Stefan, wollen wir ja noch was announcen, was es noch nie gegeben hat in der Unterstrom in der Geschichte von Unterstrom.
Ja, wir müssen es ja auch gar nicht so groß machen. Also
nee, gar
wir
nicht.
Einfach eine kurze Pause einlegen.
Ja.
Aber wir kommen wieder halt, ne? zurück. Also macht euch da draußen keine Gedanken, wir kommen wieder zurück. Ich denke mal, relativ kurzfristig auch. Vielleicht sind wir auch in 14 Tagen schon wieder da. Wir wissen es ja gar nicht genau.
Ja, nee, in 14 Tagen nicht. Ich mache tatsächlich mal Urlaub. Und so eine künstlerische Pause ist ja auch mal nichts Schlechtes. Wir sind ja jetzt 2 Jahre schon durchgehend da.
Genau.
Und wenn wir wieder da sind, sind wir wieder da. Also, Glocke anstellen, ja, auf Spotify, Apple, wo auch immer ihr uns hört. Dann bekommt ihr auch auf jeden Fall Bescheid. Weiterempfehlen, abonnieren. Und Stefan, wenn du noch was sagen willst.
Nein, ich übergebe das Wort gerne an Markus.
Markus. Okay. Also erstmal vielen Dank, es hat super Spaß gemacht. Wer sich weiter für das Thema Sensorik oder Bienen interessiert, kann sich einfach bei mir melden, ist total easy. Ich komme auch gern wieder, wir können auch gern ein Live-Treffen machen, ist total einfach. Also ich wünsche jedem auf jeden Fall eine schöne Frühlings- und Sommerzeit. Genießt das, wenn es irgendwo brummt an der Stelle, das ist einfach schön. Und ja, allen noch richtig schöne Zeit.
Danke. Wünschen wir auch. Schönen Sommer und bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.